Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Bald erscheint mit der 5. auch die letzte Staffel von Babylon Berlin, der bis heute teuersten deutschen Fernsehproduktion und auch einer sehr erfolgreichen. Über 7 Millionen Zuschauer sahen 2018 den Auftakt der Serie im Free TV. In der ARD-Mediathek sind die Zahlen sogar noch besser als im linearen Fernsehen und durchbrachen zuletzt die Marke von insgesamt 70 Millionen Abrufen. Damit ist die Serie zu einem einflussreichen Bestandteil der Geschichtskultur in Deutschland geworden und hat, so kann man sicherlich sagen, die öffentliche Wahrnehmung von Berlin Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre mitgeprägt. Dabei steht nicht nur die Handlung um den Kommissar Gereon Rath im Vordergrund, sondern auch das Leben und die politischen Entwicklungen in der schillernden Metropole. Um über die historischen Hintergründe und den Mythos Babylon-Berlin zu sprechen, habe ich mir heute den Historiker Hanno Hochmuth eingeladen. Er arbeitet aktuell als wissenschaftlicher Referent am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und leitet dort das Leibniz Lab Gesellschaftliche Umbrüche und Transformationen. In seiner Arbeit und Forschung beschäftigt er sich immer wieder mit den Themen Public History und der öffentlichen Wahrnehmung von Geschichte. Außerdem war er auch als historischer Berater und als Komparse selbst bei Babylon Berlin beteiligt, was ihn natürlich prädestiniert für diese heutige Aufnahme. Herzlich willkommen, Herr Hochmuth.
Hallo.
Direkt zu Anfang muss ich natürlich eine Frage stellen, die Historikern sehr oft gestellt wird bei Produkten der Populärkultur mit historischen Themen. Es geht um Authentizität, also wie historisch korrekt ist in diesem Fall die Serie? Einerseits macht das Aufdecken von Fehlern natürlich durchaus auch Spaß, also uns zumindest. Andererseits wird es aber auch vom Publikum, teilweise von Historikern erwartet, beziehungsweise hat das Publikum selbst Erwartungen an historische Authentizität. Aber verbunden mit der Frage, wie historisch korrekt ist denn nun die Serie, auch gleichzeitig die Frage, inwiefern ist denn die Suche nach historischer Authentizität bei popkulturellen Medien überhaupt sinnvoll?
Ja, das ist eine gute Frage, die Historiker immer wieder beschäftigt, auch bei Babylon Berlin. Da gibt es ja auch schon in der ersten Staffel so ein paar historische Unkorrektheiten. Also da gibt es zum Beispiel gleich am Anfang eine Eisenbahn, eine Dampflokomotive, die von Russland nach Deutschland ins Deutsche Reich fährt und Kenner, sogenannte Pufferküsser, also Bahnfans, wissen natürlich sofort, das ist ein Bautyp, den gab es 1929 noch gar nicht, sondern erst in den 40er Jahren. Oder da gibt es so eine Grenzstation dort in dieser Szene und da wird so eine Grenze aufgemacht zwischen Russland, also der Sowjetunion, und dem Deutschen Reich in Taurogen. Aber diese Grenze hat es so gar nicht gegeben, da lag eigentlich Litauen dazwischen. Also da sind so ein paar Unkorrektheiten und darauf haben auch viele Leute so hingewiesen. Man sollte sich nie mit Eisenbahnfans anlegen. Aber ich finde, als Historiker ist man eigentlich nicht so ein Authentizitätschecker. Oder ich finde, dann fällt man auch hinter dem zurück, was man als Historiker leisten kann. Wenn wir uns so eine Serie anschauen, dann ist es eigentlich viel interessanter, darüber nachzudenken, was für Bilder transportiert so eine Serie, wie trägt sie zum Geschichtsbild bei, auf welche ältere Motive greift sie zurück und wie beeinflusst sie insgesamt so die Geschichtskultur und Erinnerungskultur? Also eigentlich sagt uns so eine Serie gar nicht so viel über die dargestellte Zeit, sondern sie erzählt uns in der Regel sehr, sehr viel über die Zeit der Produktion. Also wenn wir uns Babylon Berlin anschauen, erfahren wir nicht so viel über das Berlin im Jahre 1929, aber ich glaube eine ganze Menge über das Deutschland im Jahre 2018.
Es ist ja durchaus auch spannend, dass bei der Serie sehr auf, ich sag mal, oberflächliche Genauigkeit geachtet wird. Also Kostüme, bestimmte winzige Details werden sehr genau nachempfunden. Und dann werden aber große handelnde Personen, die es so historisch gar nicht gab, die aber eine sehr zentrale Rolle spielen, dazu erfunden. Also wie erklärt sich so dieser Zwiespalt zwischen sehr, sehr detailverliebter Genauigkeit und dann aber großen, bewussten historischen Ungenauigkeiten?
Ja, das ist da auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, dass Babylon Berlin verschiedene Erwartungshaltungen bedient. Also es gibt schon eine Erwartungshaltung, wenn man so eine historische Serie sieht, dass das schon auch sozusagen in den Details sehr authentisch ist. Wobei dieses authentisch eigentlich so ein Zauberwort unserer Gegenwart ist. Als postmodern informierter Historiker sagt man eigentlich nie, dass etwas authentisch ist, sondern das ist eigentlich nur eine Zuschreibung. Also Authentizität gibt es gar nicht, aber es gibt Techniken der Authentisierung. Aber zurück zu Babylon Berlin. Ich glaube, nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Macher der Serie war es sehr, sehr wichtig, sehr tief in die Weimarer Zeit einzudringen und auch tatsächlich in den Details der Ausstattung sehr, sehr tief einzudringen. So tief zum Beispiel, dass sogar die Komparsen unter den Mänteln oder unter den Uniformen sogar authentische, historisch sehr original wirkende Unterwäsche tragen, obwohl man die überhaupt nicht sieht in der Serie. Also bis dahin ging sozusagen dieser Anspruch auf, ich sag besser, Originalität als Authentizität. Und dennoch gibt es, und da haben Sie vollkommen recht, eben auch Eingriffe in die Geschichte, wo historische Figuren erfunden werden. Da kann man sagen, okay, das ist ja ganz normal für eine Kriminalserie, wo aber auch historische Figuren auftreten, die so leicht angelehnt sind an historische Figuren. Also zum Beispiel der Generaloberst Segers, der so ein sehr führender General ist von der Reichswehr, der in der ersten Staffel so auftaucht, der ist ganz nah an dem Chef der Reichswehr von Seegt dran, auch vom Namen her. Ne? Oder der Großindustrielle Nüssen erinnert natürlich nicht von ungefähr an den Großindustriellen Thyssen, der in der Zeit eine große Rolle spielte. Und dann haben wir drittens noch eine interessante Ebene, dass auch ein paar historische Originalfiguren wie Hindenburg oder der Polizeipräsident Czerzinski oder so, dass die in der Serie so auftauchen. Und das ist eine ganz interessante Gemengelage so zwischen Fiktion und historischen Fakten. Und ich glaube, das ist eigentlich gar kein Problem, sondern es ist ein ganz geschickt gewählter Zug, um mit diesen Fragen von historischer Authentizität und so weit umzugehen, dass also ganz verschiedene Personen dort auftauchen. Ich sehe darin eigentlich so lange kein Problem, solange die Serie eine größere historische Erzählung bietet, die uns etwas erzählt über die Weimarer Republik und die auch ein reflektiertes und kritisches Bild der Weimarer Republik so bildet. Und das, würde ich sagen, ist absolut der Fall. Also man könnte auch sagen, manche Eingriffe in die historische Realität, was immer das ist, die sind dramaturgisch bedingt, aber dienen einer höheren Wahrheit. Meine Lieblingsszene dabei ist zum Beispiel der Tod von Gustav Stresemann. Der hat sich nicht so ereignet, wie das in der Serie dargestellt wird, wo er vom Frühstückstisch so umfällt, weil er provoziert wird von dem deutsch-nationalen, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt in der Serie, von Benno Fürmann wird er ganz finster gespielt. So war das gar nicht. Aber das steht ja für etwas. In der Serie steht dieser Tod von Stresemann vor den Augen dieses deutsch-nationalen Verschwörers im Prinzip dafür, wie die deutsch-nationalen paktieren mit den Nationalsozialisten und wie sie den Tod der Weimarer Republik herbeiführen. Das heißt, Stresemanns Tod unter den Augen von diesem deutsch-nationalen Verschwörer steht im Prinzip für die Ermordung der Weimarer Republik durch von Papen und andere Verschwörer in 1933. Und insofern ist das eigentlich nur eine dramaturgische Zuspitzung, die zwar historisch nicht so korrekt ist, aber eine größere historische Wahrheit zum Ausdruck bringt.
Ja, bleiben wir nochmal beim historischen Hintergrund und zwar mit der Frage, ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, wie erfolgreich die Serie auch ist beim Publikum, aber warum ist sie das eigentlich? Also liegt es wirklich am historischen Interesse an der Zeit vor knapp 100 Jahren? Oder spielen da vielleicht auch ganz banale Gründe wie Beliebtheit von Kriminalgeschichten, gerade beim deutschen Publikum, oder auch die sehr aufwendige, sehr spektakuläre Inszenierung eine Rolle?
Ich glaube, wir können es gar nicht so genau wissen. Und wie immer in der Geschichte und auch nicht nur in der Geschichte ist eigentlich sagen Erfolg und Beliebtheit auch so ein bisschen so eine Blackbox und hat ganz bestimmt verschiedene Gründe. Ich glaube, bei Babylon Berlin kommt eine ganze Menge so zusammen. Das eine ist, wie Sie schon sagen, die Kriminalgeschichte, die das Ganze ja trägt und die ganz essentiell auch für den Erfolg dieser Handlung ist. Das zweite, würde ich schon sagen, ist diese Ausstattung, dass die Serie so eine Zeitreise ermöglicht und eine ganz andere, eine viel bessere Ausstattung hat, die nicht irgendwie peinlich ist, sondern die hochwertig ist. Das ist ja auch die teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten und das sieht man auch echt. Das Dritte ist, glaube ich, dass sie ganz geschickt mit so einem neuen Interesse an der Weimarer Republik spielt. Sie spielt nicht nur damit, sondern sie hat es auch mit ausgelöst. Das ist so eine Frage von Henne oder Ei. Was war eigentlich als erstes da? Das neue Interesse an Weimar oder Babylon Berlin, ich glaube, das verstärkt sich gegenseitig. Und dieses neue Interesse an Weimar, würde ich sagen, hat zwei Gründe. Das eine ist ganz trivial. Das ist der dichte Rhythmus der Jahrestage, der unsere Erinnerungskultur strukturiert. Das ist genau 100 Jahre her. Und deswegen haben wir lauter Jahrestage, die jetzt in Weimar spielen. Vor ein paar Jahren war es der 100. Jahrestag der Novemberrevolution 1918, 2018. Und jetzt gehen wir mit 7 Meilenstiefeln auf das Jahr 1929, die Krise der Weimarer Republik und bald auch auf das Jahr 1933 zu, 100 Jahre Machtübernahme. Das heißt, schon von daher spielt Weimar heute eine große Rolle, weil unsere Erinnerungskultur sehr, sehr stark sich über Jahrestage strukturiert, die Jahrestage aufruft und das zum Anlass einer kritischen Reflexion nutzt. Was aber, glaube ich, noch viel wichtiger als der Jahrestag ist, das sind die vermeintlichen Analogien zur Weimarer Republik. Also sprich, die Weimarer Republik ist uns allen bekannt als eine Demokratie, die gemeuchelt wurde, eine Demokratie, die von rechts unter Druck geraten ist, eine Demokratie, die immer stärker in die Krise geraten ist. Und für viele Menschen ähneln die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts in mancherlei Hinsicht auch den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Weimar vor dem Hintergrund gegenwärtiger Krisenphänomene. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar der wichtigste Grund ist, warum Babylon Berlin uns heute so viel sagt und warum diese Serie so relevant ist.
Ja, man muss natürlich immer vorsichtig sein bei solchen Analogien. Da würde jeder Historiker immer warnen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt eben doch Ähnlichkeiten. Und wie Sie sagen, sicherlich ist beim Publikum diese Analogie recht wichtig. Man muss aber natürlich auch bedenken, zum Beispiel, als die Bücher geschrieben wurden, das erste Buch erschien, glaube ich, 2008, war natürlich das Erstarken rechtsextremer Parteien noch nicht gegeben. Auch als die Serie rauskam, war es natürlich noch nicht 2017 in solch einem Maße, wie das heute der Fall ist. Also kann man natürlich vielleicht auch unterstellen, dass von den Machern diese Analogien später sehr betont wurden.
Ja, ich würde sogar sagen, das ist manchmal so mit Kunstwerken. Kunstwerken sind manchmal ihrer Zeit voraus und fühlen schon etwas, was man vielleicht gesellschaftlich noch gar nicht so gespürt hat. Ich glaube, es ist hier eindeutig der Fall. Also als Volker Kutscher 2008 den Nassen Fisch, also den ersten Teil seiner Romanserie herausgebracht hat, da ging es ja da auch schon sehr, sehr stark um die Bedrohung der Weimarer Republik. Und genau wie Sie sagen, 2017, als Babylon Berlin mit der ersten Staffel auf Sky rauskam und dann ein Jahr später, 2018, auch im ersten lief, da war das auch noch nicht so ein Thema mit dem Erstarken des Rechtspopulismus. Vielleicht schon woanders in der Welt, aber noch nicht so sehr in Deutschland. Und man kann vielleicht sagen, dass sowohl die Bücher als auch die Serie von der Realität eingeholt wurden, die sie aber schon so ein bisschen vorab beschrieben haben. Und dann ist es so, weil ja sowohl die Buchserie weiterging, die ist ja erst jetzt letztes Jahr zum Abschluss gekommen mit Rath, dem 10. Band dieser Kriminalreihe, der dann im Jahr 1938 spielt, und mit der Serie, die ja jetzt auch weiter voranschreitet und in das Jahr 1933 kommt, dass die das jetzt natürlich aufgreifen. Das heißt also gewissermaßen das, was sie früher antizipiert haben, und wo sie dann von der Realität eingeholt worden sind, machen sie jetzt nochmal mehr zum Thema sowohl der Buchreihe als auch der Serie. Volker Kutscher sagt auch im Interview, dass es ihm richtig darum geht, wie eine Diktatur entsteht, wie eine Demokratie zu einem diktatorischen Monster werden kann. Und insofern hat die Realität die Serie und die Bücher nicht nur eingeholt, sondern ist jetzt auch zum schlagenden Thema von beidem geworden. Und das macht das Ganze nochmal relevanter und, glaube ich, erklärt nochmal mehr auch den bleibenden Erfolg sowohl der Buchserie als auch der Fernsehserie.
Ja, wo wir gerade Buch- und Fernsehserie ansprechen, die unterscheiden sich ja durchaus in einigen Punkten. Also wo weicht denn das voneinander ab? Hat das bestimmte Gründe vielleicht auch oder beugt sich das vielleicht auch eher wieder Marktlogiken?
Genau, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Also Volker Kutscher hat mal gesagt, es ist eigentlich ganz interessant, wenn man ihn befragt zum Verhältnis seiner Romanvorlagen zur Serie, die ja so ungefähr 10 Jahre später so rausgekommen ist, dass die beiden sich praktisch bewegen, so wie zwei Züge, die parallel miteinander so fahren. Das finde ich ist ein ganz schönes Bild, dass man einfach sieht, da gibt es auch wirklich Unterschiede. Also der erste Teil, Der nasse Fisch, da ist die Serie noch relativ nah dran, aber sie bewegt sich jetzt immer weiter weg. Die Figuren haben zwar dieselben Namen, aber eigentlich ganz andere Geschichten, auch andere soziale Hintergründe zum Beispiel. Also in der Serie ist die weibliche Protagonistin Charlotte Ritter eigentlich eher aus so einem kleinbürgerlichen Milieu und in der Serie kommt sie aus einem ganz tiefen proletarischen Milieu, muss sich auch selber prostituieren. Da ist das eine ganz andere Figur als in der Serie, als in den Romanen. Also da sieht man schon große Unterschiede. Man sieht zum Beispiel auch Unterschiede darin, dass bei Volker Kutscher in den Romanen die historischen Figuren, die durchaus auftauchen, niemals in das große Rad der Geschichte eingreifen dürfen. Das ist in der Serie und zwar auch Staffel für Staffel stärker viel mehr der Fall. Also dort erleben wir, wie Gerion Rath und Charlotte Ritter, die beiden Hauptfiguren, wie die durchaus interagieren mit den großen Figuren der Geschichte und auch Dinge dort verändern und dort eingreifen. Das ist etwas, was Volker Kutscher nie wollte, wo er sich auch immer so ein bisschen gegen verwahrt hat. Er selber stellt fest, dass sich die Serie und seine Buchreihe eigentlich immer stärker voneinander lösen und entfernen. Das hat auch was mit den unterschiedlichen Zeiträumen zu tun, die die beiden so in den Blick nehmen. Volker Kutscher geht ja mit seiner Romanserie sehr, sehr stark rein in die NS-Zeit. Also es sind 10 Bände und jeder Band spielt in einem Jahr. Das heißt, er ist dann schon beim 3. oder 4. Band eigentlich in der NS-Zeit angelangt. Der erste fängt 1929 an und er ist dann schon eben bald 1933 gewesen und führt das dann aber eben auch, und das hat er von Anfang an auch gesagt, bis in das Jahr 1938 und nicht weiter. Also er sagt, er geht bis zum Novemberpogrom. Das wird ja auch auf sehr brutale und eindrückliche Weise geschildert in dem letzten Band, den er 2024 herausgebracht hat. Bis dahin geht er, wohingegen die Serie, die Fernsehserie, ganz dezidiert nur bis 1933 geht und jetzt ja auch die letzte Staffel dort an diesem Scheidepunkt enden lässt. Ich kenne die noch nicht, aber das, was ich so mitbekommen habe, lässt darauf schließen, dass das wirklich genau der Endpunkt ist. Das heißt, in der Serie geht es doch sehr, sehr stark um das Erstarken des Nationalsozialismus und um das Vorspiel der Machtübernahme, wohingegen Volker Kutscher in seiner Buchreihe sehr daran interessiert ist, was eigentlich aus diesem Berlin wird, auch nach 1933, wie einzelne Leute, die dort im Polizeiapparat sind, wie die umfallen, wie die selber zu Nazis werden, wie die Karriere machen, wie sich Gerion Rath durchwurstelt und dann irgendwann ins Exil gehen muss, wie Charlotte Ritter richtig, richtig Ärger kriegt mit dem System, wie die ihren Ziehsohn verlieren und so weiter. Also das heißt, wir haben bei Volker Kutscher eigentlich in einem ganz hohen Maße eine NS-Geschichte, die er dort thematisiert. Und ich glaube, da kommt die Serie gar nicht so richtig hin. Sie bleibt, was auch vollkommen okay und legitim ist, doch stärker in der Endphase der Weimarer Republik.
Und ein weiterer Unterschied zwischen Buchreihe und Serie ist ja durchaus auch der Titel. Also, Sie haben schon gesagt, der erste Roman heißt Der nasse Fisch. Die Serie heißt Babylon Berlin. Interessanterweise auch ist die Buchreihe auch in der internationalen Fassung so benannt, Babylon Berlin. Und es spielt ja genau auf diesen Mythos an, von Berlin zwischen goldenen Zwanzigern, verruchtem Sündenfuhl, also so wilde Partys und die dunkle Seite. Was hat es denn mit diesem Mythos auf sich? Also wo kommt der her? Wann kam der so das erste Mal auf und wie hat er sich entwickelt?
Ja, dieser Babylon-Mythos oder besser gesagt Berlin als das moderne Babylon, das ist schon älter. Das kommt so aus der Jahrhundertwende. Also da geht es los, da gibt es so erste literarische Bezüge auf Babylon. Da investiert übrigens auch der deutsche Kaiser, Wilhelm II., eine ganze Menge Geld für Grabungen im Zweistromland, wo sich das historische Babylon befunden hat. Und dort findet mit dem Geld des Kaisers, wenn man so möchte, auch der Archäologe Koldewey das historische Babylon. Er findet dort das Ischtar-Tor und die große Prozessionsstraße. Und dann wandert das nach Berlin. So ganz typische, könnte man heute sagen, so Raubkunstgeschichte, wie wir das überall, auch in Paris und in London, so haben. Und dieser Wettbewerb mit Paris und London, der spielt damals eine ganz große Rolle, weil die anderen großen Metropolen der Antike, die sind eigentlich schon vergeben, was die Analogien mit den modernen Metropolen so betrifft. So Athen und Rom, das ist halt Paris und London, so vom Imperium und von der Kultur. Und da kommt Berlin eigentlich zu spät. Heißt zwar Spree-Athen, so, aber die können sich eigentlich nicht mehr in diesem Konzert der Metropolen und der antiken Vergleiche so sozusagen da so behaupten. Und da setzt Kaiser Wilhelm II. Auch ganz dezidiert auf Babylon. Der hatte auch Machtinteresse, es geht um die Bagdadbahn und solche Sachen. Aber Babylon fasziniert die Deutschen in einem ganz besonderen Maße. Deswegen gibt es dort diese Grabung. Deswegen wandert auch das historische Babylon, das Ischtar-Tor und die Prozessionsstraße, die Koldewey findet, wandert deswegen auch nach Berlin. Übrigens nicht nur im Kaiserreich, sondern unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg, dann auch in der Weimarer Republik. Und so entsteht hier dann im 1930 eröffneten Pergamonmuseum eben auch dieses berühmte Ischtar-Tor mit der babylonischen Prozessionsstraße von Nebukadnezar. Das ist ja total beeindruckend. Und so wandert genauso in dieser Weimarer Zeit dieser Babylon-Mythos auch nochmal ganz stark nach Berlin. Und den haben wir, wenn wir auf das Jahr 1929 schauen, den haben wir dort an ganz prominenter Stelle in der Stadt. Also 1929 wird gerade das Pergamonmuseum fertiggestellt. Okay, es wird dann, glaube ich, 30 erst eröffnet, aber es ist so dieser Zeitraum. 1929 eröffnet auch ein riesiges Warenhaus am Hermannplatz in der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Das ist das berühmte Karstadt. Und das sieht ja nicht nur so ein bisschen aus wie ein amerikanischer Wolkenkratzer und ist nicht nur so topmodern wie irgend so ein Kaufhaus in Manhattan, sondern das sieht eigentlich auch aus wie ein babylonischer Stufentempel, wie ein Zikkurat. Und zeitgenössische Architekturkritiker, die denken dabei nicht an London oder an Manhattan, sondern die denken vor allen Dingen an Babylon. Das steckt da ganz, ganz stark drin in der Architektursprache. Und dann gibt es auch literarische Anlehnungen. Also der berühmte Schriftsteller Alfred Döblin schreibt ja auch im Jahr 1929 seinen Jahrhundertroman Berlin-Alexanderplatz. Der vergleicht dort Berlin ständig mit Babylon und spricht von der großen Hure Babylon. Und das deutet schon an, dass das nicht nur archäologische Dimensionen hat, sondern vor allen Dingen biblische Dimensionen. Und da begegnet uns ja Babylon sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und das spielt damals eine ambivalente, eine doppelte Bedeutung. Im Alten Testament kennen wir Babylon ja unter anderem vom Turmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel steht natürlich für die menschliche Hybris, also für die Menschen, die bis zu Gott hinaus wollen und einen riesigen Turm bauen, aber dann zum Schluss sich nicht mehr verständigen können, weil sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dann geht das Ganze krachend zugrunde. Die Weimarer Republik ist damals noch nicht krachend zugrunde gegangen, aber die wollte auch hoch hinaus und dieser Untergang, der dräute schon. Und der Untergang, das ist dann die babylonische Thematik im Neuen Testament mit der Offenbarung des Johannes. Da kommt ja die große Hure Babylon daher und reißt sozusagen die Welt mit sich. Und da haben wir eben auch dieses Untergangsszenario, was aber auch ganz promiskuitiv daherkommt. Also da steckt so diese ganze Freizügigkeit von Weimar drin, sozusagen das Sündenbabel, sagt man ja richtig so. Also dieser Babylon-Mythos hat verschiedene Facetten. Die Hybris des aufsteigenden Turms, und das Karstadt ist auch so ein Turm, aber eben auch das Sündenbabel kurz vor dem Untergang. Das Interessante ist, das ist nicht nur eine retrospektive Zuschreibung, also etwas, was heutzutage Menschen sagen, wenn sie das mit der Weimarer Republik irgendwie vergleichen oder so, sondern das war damals auch schon Zeitgeist. Das heißt, die Menschen wie Alfred Döblin oder wie Philipp Schäffer, der das Karstadt gebaut hat, oder wie Hans Poelzig, der berühmte Architekt, der das Kino Babylon, das heißt sogar so 1929, wieder dasselbe Jahr, dort am Bülowplatz, heutiger Rosa-Luxemburg-Platz, eröffnet, die drehen sich alle um Babylon. Für die ist Babylon ganz viel und die sind fasziniert an Babylon. Und das ist wieder so, diese Künstler antizipieren, glaube ich, schon etwas, was in der Gesellschaft passiert und was kommt. Und insofern antizipieren die auch schon den Untergang, der mit Babylon einhergeht.
Und wenn man jetzt diesen Mythos betrachtet, der Berlin quasi so umschreibt und da schon vorherrscht, welche Bedeutung hat denn wirklich die Stadt Berlin für die Serie auch? Also als Kulisse, aber vielleicht auch als selbst handelnder Ort irgendwie? Man könnte auch fragen, würde die Serie zur Zeit der Weimarer Republik in einer anderen Stadt funktionieren? Genauso Babylon in Hannover oder ähnliches? Oder vielleicht sogar auf dem Land? Also was sind so die Charakteristika, die wirklich Berlin dafür ausmachen?
Ja, ich glaube, da bin ich sehr befangen. Ich bin ja Berliner und auch Berlin-Historiker und ich denke immer, dass keine andere Stadt das so entsprechend darstellen könnte. Nein, also ich bin sehr fest davon überzeugt, dass der Erfolg von Babylon Berlin und auch der Erfolg der Buchreihe, auch wenn da das ja tatsächlich, wie Sie sagen, nur in der englischen Übersetzung Babylon Berlin heißt und in der deutschen Übersetzung etwas einfacher, aber auch natürlich irgendwie poetischer, der nasse Fisch, dass dieses Babylon-Thema für Berlin und Berlin auch als Handlungsort, dass sich das gegenseitig so bedingt und dass das den Erfolg der Buchreihe und auch der Serie in einem starken Maße ausmacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Köln, wo zwar dieser Kriminalkommissar Gerion Rath herkommt, genauso funktionieren würde oder in Hamburg oder in München oder womöglich sogar in der deutschen Provinz. Nein, das muss schon in Berlin spielen, weil Berlin auch in der Populärkultur, nicht nur sozusagen in der historischen Wirklichkeit, sondern vor allen Dingen in dem Bild, was wir heute von der Weimarer Republik haben, spielt das ganz stark in Berlin. Wenn wir heute an Weimar denken, dann denken wir an den Ampelturm auf dem Potsdamer Platz und wir denken auch ganz stark an die Vergnügungskultur der 20er Jahre, die vor allen Dingen hier in Berlin ihre Zuspitzung so erfuhr. Dieser Berlin-Mythos ist nicht nur der Babylon-Mythos, sondern der Berlin-Mythos, der spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das Interessante ist ja, dass dieser Berlin-Mythos auch heute eine große Rolle spielt. Berlin hat ja anders als in den 20er Jahren keine große Industrie mehr oder keine großen Finanzhäuser, aber Berlin hat eine wahnsinnig interessante Geschichte, die heute ein einzigartiger Standortfaktor geworden ist, der vom Berlin-Tourismus auch weitlich ausgenutzt wird. Berlin lebt also ganz stark von diesem Mythos, eine Stadt der Freiheit und Freizügigkeit, auch der sexuellen Freizügigkeit zu sein. Es gibt also gewissermaßen so einen Bogen von den Sündentempeln der 20er Jahre bis ins Berghain und der wird ja auch in der Serie inszeniert. Zum Beispiel in diesem Mokka Efti, das ist ja so ein wahnsinniger Tanzschuppen dort mit eingegliederten unterirdischen Bordell. So war das historische Mokka Efti gar nicht, das war eher ein biederes Kaffeehaus. Aber die Serie macht eben einen großen Bogen von der damaligen Vergnügungskultur zur heutigen Vergnügungskultur, vom damaligen Berlin zum heutigen Berlin. Und Berlin spielt eine ganz wichtige Rolle in der Serie. Also ich würde sagen, neben Gerion Rath und Charlotte Ritter ist Berlin die dritte Hauptfigur in der Serie und auch schon in den Romanen, die Volker Kutscher ja unfassbar detailgetreu recherchiert hat. Der ist ja immer in die Stabi, ins Zeitungsarchiv der Staatsbibliothek am Westhafen gegangen oder in die Berlin-Sammlungen von der Zentralen Landesbibliothek in der Breiten Straße und hat dort recherchiert. Und diese Detailgetreuheit, die erlebt man ja überall in der Serie und vor allen Dingen auch schon in den Buchvorlagen. Und ich glaube, dass sich da jemand so viel Mühe gegeben hat und die Stadt richtig als Hauptfigur auch so inszeniert, das spielt eine große Rolle und könnte auf gar keinen Fall mit einer anderen Stadt genauso funktionieren. Und die Macher der Fernsehserie haben auch einen wichtigen Schachzug, finde ich, gemacht. Sie haben auch die Außenszenen nicht nur in Babelsberg gedreht, sondern auch ganz stark im originalen Stadtraum von Berlin. Und vor allen Dingen auch nicht, weil es irgendwie günstiger wäre, in irgendeiner anderen Stadt, in Görlitz, wie viele Filmproduktionen oder in Breslau oder in Prag oder so, sondern sie haben das in Berlin draußen gedreht. Und das spürt man und ich glaube, dass die Fernsehzuschauer das auch gut finden, dass sich da so viel Mühe gegeben wurde und dass Berlin nicht nur irgendwie vorgegeben wird, sondern dass Berlin auch wirklich gezeigt wird.
Das macht ja auch einen Teil des Reizes für die Zuschauer aus, dass sie quasi selbst durch Berlin wandeln können auf den Spuren dieser Serie, auf den Spuren der Hauptfiguren. Wenn man jetzt Berlin und Weimar, also die Weimarer Republik, mal in Beziehung sieht, welche Rolle spielt denn da die Hauptstadt? Also welches Bild von der Weimarer Republik zeigt sich auch so ein bisschen, wenn wir auf Berlin blicken? Ist Berlin die entscheidende Stadt für unser Bild der Weimarer Republik? Wie eng sind die beiden miteinander verknüpft?
Ja und nein. Ich glaube, wir verstehen Weimar nicht ohne Berlin. Und gleichzeitig ist Weimar natürlich viel mehr. Und alleine der Name der Weimarer Republik deutet schon an, dass es viel mehr ist. Da ist ja nicht nur die Nationalversammlung oder die verfassungsgebende Versammlung zusammengekommen in Weimar, weil es in Berlin zu unruhig und zu turbulent gewesen ist, sondern es gibt ja noch viel mehr. Und wir sehen ja auch, dass die Republik von München aus 1923 herausgefordert wird mit dem Hitler-Ludendorff-Putsch. Und die Besetzung des Rheinlandes spielt eine Riesenrolle. Also natürlich ist unser Blick sehr limitiert, wenn wir nur auf Berlin schauen. Andererseits ist Berlin die Hauptstadt von Preußen und Preußen macht 2/3 der Weimarer Republik aus. Preußen ist aber gleichzeitig auch der Stabilitätsfaktor der Weimarer Republik. Während auf der Reichsebene die Regierungen kommen und gehen und die Republik von einer Krise in die andere taumelt, ist Preußen bis zum berüchtigten Preußenschlag fest in sozialdemokratischer Hand. Die großen Industriezentren, die liegen alle in Preußen, aber das wichtigste Industriezentrum von allen ist damals Berlin. Das heißt also nicht nur in politischer, sondern auch in ökonomischer Hinsicht spielt Berlin eine riesige Rolle, von der kulturellen Welt ganz zu schweigen. Wenn wir heute an Weimar denken, das hat auch sehr, sehr viel mit der internationalen Wahrnehmung zu tun, dann denken wir natürlich vor allen Dingen an die avantgardistische Kultur und auch an die Vergnügungskultur von Weimar. Und das war nun wirklich nicht in Weimar, also in der Stadt Weimar, sondern das war in Berlin. Hier gab es das Haus Vaterland und hier gab es das romanische Café. Und hier lebten die ganzen Schriftsteller. Hier hat Bertolt Brecht 1928 die Dreigroschenoper aufgeführt und so weiter. Hier ging echt die Post ab, ne? Und insofern sind wir als Historiker, glaube ich, immer gut beraten, auch in die Provinz zu schauen und auch zu gucken, was war noch los. Aber als Weimar-Historiker kommt man an Berlin nicht vorbei.
Sie haben es gerade schon kurz angeschnitten, der internationale Blick. Also die Serie war eben nicht nur hierzulande erfolgreich, sondern ja auch international, also wurde in über 100 Länder verkauft. Was ja zeigt, es gibt auch international ein großes Interesse an dieser Zeit. Wie ist denn da im Ausland so der Blick auf den Mythos Babylon-Berlin, auf die Zeit der Weimarer Republik? Wie viel Kenntnis gibt es da vielleicht auch? Und ja, dieser Teil der deutschen Geschichte, welche Rolle spielt der da?
Ja, ist ganz interessant, weil sozusagen der ausländische Blick, und da gucken wir doch vielleicht vor allen Dingen auf den angloamerikanischen Raum, der ist schon eigentlich natürlich sehr, sehr stark überlagert durch den Nationalsozialismus, aber auch durch den Kalten Krieg, Checkpoint Charlie, Berliner Mauer und so weiter. Aber es gab schon immer auch im englischen und im amerikanischen Raum und auch darüber hinaus eine große Faszination an Weimar. Und ich glaube, das kommt jetzt auch ganz, ganz stark zurück, wo auch die Serie nicht ganz unschuldig dran sein dürfte. Das ist aber eigentlich eine sehr, sehr alte Tradition. Das ist eigentlich eine zeitgenössische Tradition. Also schon zur Zeit der Weimarer Republik selbst waren Briten und Franzosen und Amerikaner und viele andere mehr und nicht zu vergessen die Russen, auch die Exilrussen und so weiter, die waren unglaublich fasziniert von Berlin und kamen auch in Scharen nach Berlin, auch weil diese Stadt so viel Freiheit versprach und so freizügig war. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht der Brite Christopher Isherwood, der nach Berlin kam und sozusagen sein eigenes homosexuelles Erwachen hier in Berlin auch erlebt Ende der 20er Jahre, dann wieder zurückkehrt und mit dem Roman Farewell Berlin einen Welterfolg landet, den wir heutzutage vor allen Dingen durch die Verfilmung von Bob Fosse aus dem Jahre 1972 unter dem Namen Cabaret kennen, mit Liza Minnelli in der Hauptrolle. Das heißt, dieser Berlin-Mythos, oder vielleicht können wir auch sogar sagen, der Babylon-Berlin-Mythos einer Stadt der Freiheit und der Freizügigkeit vor dem Hintergrund des aufziehenden Nationalsozialismus, das ist eigentlich zeitgenössisches Bild. Das haben damals schon die internationalen Beobachter festgestellt. Und das Interessante ist, selbst in der Zeit der größten Unfreiheit in Berlin hat dieser Mythos von Berlin als Stadt der Freiheit so ein Stück weit in der Erinnerung von amerikanischen Offizieren und so weiter, die Berlin in der Zwischenkriegszeit schon erlebt haben, überwintert. Und die kommen dann nach 1945 als Besatzungsoffiziere zurück und arbeiten hier eng mit Remigranten wie Willy Brandt und so zusammen oder Ernst Reuter. Und die erfinden ja West-Berlin als Stadt der Freiheit wieder. Und diese Erfindung von West-Berlin als Stadt der Freiheit ist nicht nur eine Erfindung des Kalten Krieges, so gegen die Unfreiheit im Osten, das ist natürlich das wichtigste Element davon. Nein, das knüpft auch an das Berlin der Weimarer Republik, an die Stadt der Freiheit, auch der sexuellen Freiheit, der kulturellen Freiheit und so weiter. Das knüpft da an. Das heißt, dieser Mythos von Berlin als Stadt der Freiheit wird wiederentdeckt und wiedererfunden in der Nachkriegszeit und zwar ganz stark aus amerikanischer Perspektive mit politischen Ambitionen im Kalten Krieg. Und das Interessante ist, auch heute ist Berlin wieder Stadt der Freiheit, der Freizügigkeit auch. Also insofern gibt es auch eine Kontinuität dieses Mythos und ich glaube, diese Kontinuität macht in internationaler Perspektive auch den Erfolg der Bücher und der Serie aus, weil das im Prinzip an eine ganz alte Tradition anknüpft und auch an Bilder, die im Ausland von Berlin existieren. So eine Serie wie Babylon Berlin könnte nie funktionieren, wenn die Leute nicht schon Bilder von Berlin im Hinterkopf haben. Diese Bilder werden auch re-evoziert, die werden wieder angesprochen, die tauchen halt wieder auf, die werden auch re-inszeniert, damit es funktioniert. Und das passiert ganz, ganz stark, weil die Leute auch in den USA Cabaret mit Liza Minnelli noch kennen, kennen sie jetzt auch Babylon Berlin und finden sich darin wieder. Das ist also keine moderne Erfindung, sondern das hat eine ganz, ganz lange Tradition.
Und würden Sie sagen, dass der Untergang letztendlich eine wichtige Rolle spielt? Also kann man quasi Weimar, Babylon, Berlin immer nur vom Ende her denken oder begibt man sich da auch so ein bisschen irgendwie in eine Falle?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das eines der Hauptprobleme nicht nur der Weimarer Forschung, sondern der Geschichtswissenschaft insgesamt antippt. Nämlich, dass wir die Geschichte eigentlich immer beschreiben von ihrem Ende her, weil wir das Ende ja kennen. Und sich davon frei zu machen und auch die damalige Offenheit der Geschichte zu akzeptieren und auch einen Sinn dafür zu entwickeln, dass die Zeitgenossen ja nicht wussten, worauf es hinausläuft. Die haben es vielleicht gespürt, wie manche Künstler, aber wissen konnten sie es nicht. Das ist eine der großen Herausforderungen. Und deswegen hat sich die Weimarer Forschung in den letzten Jahren eigentlich auch wieder wegbewegt von 1933. Nicht nur als Thema, sondern auch als Telos, also wegbewegt davon, alles hinzuschreiben auf 1933 hin und irgendwie zu zeigen, wie die Weimarer Republik eigentlich von Beginn an zum Scheitern verurteilt war. So, das war ja sozusagen lange die Hauptströmung in der Weimarer Literatur, in der Weimarer Forschung, 1933 zu erklären, wie konnte es dazu kommen. Das ist ja für uns auch immer noch eine ganz wichtige und auch vielleicht heutzutage wieder eine wichtigere Frage, die wichtiger geworden ist. Aber die Weimarer Forschung hat sich insbesondere beim Jahrestag 2018, also wo der 100. Jahrestag des Beginns der Weimarer Republik gewesen ist, eigentlich wieder weiter nach vorne bewegt. Also sie beschäftigt sich jetzt wieder stärker mit dem Beginn der Weimarer Republik, auch mit den Momenten des Aufbruchs, mit dem Frauenwahlrecht, mit dem allgemeinen freien und gleichen Wahlrecht, was eingeführt wurde, mit all diesen Momenten, wo die Zukunft eigentlich offen gewesen ist. Das spielt heute wieder in der Weimarer Betrachtung eine größere Rolle, um sich auch frei zu machen von diesen Untergangsszenarien, weil man dann auch Gefahr läuft, die ganze Weimarer Republik nur aus der Perspektive ihres Scheiterns zu begreifen und damit die vielen Aufbrüche, die es in Weimar gab, so ein bisschen zu vergessen oder sie nur im Modus einer Tragödie zu erzählen. Also sozusagen, hier gab es diesen Aufbruch, aber der musste halt scheitern oder der scheiterte dann 1933. Und insofern bewegt sich da, glaube ich, gerade eine ganze Menge. Aber die Zukunft ist auch heute offen Und weil wir nicht wissen, was unsere Zukunft bringt und weil wir auch heutzutage sehr unsicher sind vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus oder auch Rechtsradikalismus und der Herausforderung unserer Demokratie, blicken wir natürlich auch wieder immer ängstlicher auf das Jahr 1933 und nehmen immer stärker Bezug auch auf das, was in der Krise, in der Endphase der Weimarer Republik 1929 passierte. Das heißt, unser Blick auf die Vergangenheit ist immer wahnsinnig geprägt von unserer Gegenwart und weil unsere Gegenwart so krisenhaft ist, sind wir auch so fasziniert von den Krisenerfahrungen der Weimarer Republik.
Und das bleibt eben auch als Historiker eine der großen Herausforderungen, sich von der heutigen Situation frei zu machen, aber eben auch von diesem Blick aufs unausweichliche Ende.
Es ist auch für uns als Historiker nicht einfach, weil auf der einen Seite sind wir ja auch sowas wie, so heißt es ja, rückwärtsgewandte Propheten. Das heißt, wir schauen auf die Vergangenheit und das tun wir schon auch, um unsere Gegenwart und auch eventuell die Zukunft zu erklären. Natürlich sind wir aus theoretisch, methodisch, epistemologischer Sicht davon überzeugt, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Und wir glauben auch nicht so wie die Institutionen der Bildungsarbeit und der Aufarbeitung, dass man einfach so aus der Geschichte lernen kann. Wir können höchstens historisches Handlungs- und Orientierungswissen geben, wohlgemerkt, dass sich einfach Dinge auch fundamental unterscheiden. Also bei allen Analogien der Krise, der politischen Kultur und des erstarkenden Rechtspopulismus gibt es natürlich auch manifeste Unterschiede von heute zur Weimarer Republik. Wir haben nicht gerade einen verheerenden Ersten Weltkrieg durchgemacht, der alles auf den Kopf gestellt hat. Und bei allen Unkenrufen, was die deutsche Wirtschaft betrifft, sind wir nicht gerade aus einer Hyperinflation hervorgegangen und stehen auch hoffentlich nicht vor einer globalen Weltwirtschaftskrise wie 1929, zumal wir auch nicht abhängig von amerikanischen Krediten im gleichen Ausmaße sind, wie das 1929 wegen der Reparationszahlungen und so weiter gewesen ist. Also ich bin schon auch als Historiker immer noch Optimist und glaube auch, dass unsere Republik und unsere Demokratie viel mehr Freunde hat und viel mehr Verteidiger hat als die Weimarer Republik. Also insofern gibt es auch große Unterschiede. Was wir aber lernen aus der Krise der Weimarer Republik ist, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen trivial, aber wir haben, glaube ich, uns sehr an die Stabilität unserer Gesellschaft gewöhnt. Als Historiker wissen wir aber in allererster Linie, dass nichts so bleibt, wie es ist und alles immer einem historischen Wandel unterliegt. Und dieser Wandel kann so sein und kann auch so sein. Und ich glaube, diese Sensibilität dafür, dass die Demokratie nicht zwangsläufig so bleiben muss, sondern dass sie in Gefahr geraten kann und dass sie verteidigt werden muss und dass sie auch verteidigt werden kann, das ist eine der großen Lehren, der bleibenden Lehren aus der Weimarer Republik. Und ich glaube, das ist auch eine der Lehren sowohl der Romane von Volker Kutscher als auch der Serie Babylon Berlin.
Das ist eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort, aber zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Sind Sie denn beim Schauen der Serie Historiker oder sind Sie da auch mal nur Zuschauer und können es genießen quasi?
Ich glaube, beim Betrachten der Serie habe ich und auch viele andere ganz verschiedene Rollen. Ich bin einerseits Historiker und beschäftige mich damit natürlich auch aus einer Perspektive, die man als Deformation professionell betrachten kann. Ich kann gar nicht anders als Historiker das so betrachten. Gleichzeitig bin ich natürlich auch einfach nur ein ganz normaler Fernsehzuschauer, der gut unterhalten werden möchte und der auch akzeptiert, dass es historische Ungenauigkeiten gibt dafür, dass die Serie aber spannend ist. Die Serie muss ja in erster Linie erstmal nur als Serie funktionieren und plausibel sein und nicht unbedingt historisch plausibel sein. Und dann habe ich natürlich noch andere Rollen. Ich bin nicht nur Historiker und Zuschauer, sondern ich war auch mal Komparse bei der Serie. Das war eigentlich fast das Faszinierendste. Das war bei den Dreharbeiten für die vierte Staffel. Da durfte ich mal einen Tag lang in die Hülle eines Berliner Schutzpolizisten treten, der dann auch noch ein Guter war, weil er SA-Mitglieder abgeführt hat und festgenommen hat. Das war für mich eine wahnsinnig spannende Erfahrung, um auch mal zu sehen, was bei so einer Serie passiert. Und wie viele Menschen da eigentlich mitmachen. Da standen irgendwie bei diesem Drehtag 150 Menschen vor der Kamera, aber hinter der Kamera waren nochmal 150 Menschen. Und da lernt man auch als Historiker so ein bisschen Bescheidenheit und sieht, auch so eine Serie folgt nicht nur historischen Fragestellungen, auch wenn die sich da wahnsinnig viel Mühe geben, sondern es ist einfach auch einfach ein großes Unternehmen, was Marktgesetzen folgen muss, was irgendwie funktionieren muss und wo man auch einfach nur staunt, wie drei Regisseure und mehrere Produzenten eigentlich so ein riesen Unternehmen überhaupt schaukeln und bewegen und letztendlich auf die Bildschirme so bringen. Das finde ich total faszinierend und da ist der Historiker oft nur das kleinste Rädchen am Wagen.
Ja, vielen Dank. Das bringt uns auch schon zum Abschluss. Also ich fand, das war ein faszinierender Gesamtüberblick. Es zeigt auch nochmal ganz viel von unserem heutigen Geschichtsverständnis, von der Verarbeitung von historischer Materie einfach in popkulturellen Medien. Jetzt ganz zum Schluss aber natürlich nochmal die Frage auch für die Zuschauer, die sich vielleicht jetzt für die letzte Staffel, die ja im Sommer diesen Jahres erscheinen soll, vorbereiten wollen. Was gäbe es denn da vielleicht noch an Literatur, was Sie empfehlen können oder vielleicht auch noch an Orten, die man sich nochmal besonders anschauen sollte?
Ja, die Orte in Berlin sind natürlich sehr, sehr vielzählig, aber es gibt spannende Orte, die auch wie kaum ein anderer Ort für den Untergang von Weimar so stehen. Da würde ich immer empfehlen, zum Rosa-Luxemburg-Platz zu gehen, also zum damaligen Bülow-Platz, weil sich das da in einer ganz besonderen Art und Weise zuspitzt. Da gibt es ja den berühmt-berüchtigten Polizistenmord 1931 vor dem Kino Babylon, über das wir vorhin schon gesprochen haben, wo Erich Mielke, ausgerechnet der spätere Stasi-Chef, einer der Todesschützen gewesen ist. Da haben wir direkt daneben den Georgen-Parochialfriedhof, wo Horst Wessel beigesetzt wurde, der von den Nazis zum Blutzeugen und Märtyrer der Bewegung stilisiert wurde. Und dann haben wir direkt vor der Volksbühne 1933 im Januar zwei Großdemonstrationen. Erst demonstrieren die Nazis, die SA und die NSDAP dort auf dem Bülowplatz direkt vor der Parteizentrale der KPD, also vor dem Karl-Liebknecht-Haus. Und dann revanchieren sich die Kommunisten ein paar Tage später und demonstrieren ihrerseits nochmal vor der Volksbühne, vor dem Karl-Liebknecht-Haus. Das ist die letzte kommunistische Demonstration bis 1945, denn wenige Tage später war die Kommunistische Partei bereits verboten. Und das ist, glaube ich, auch genau das Thema. Ich glaube, es wurde auch viel gedreht jetzt in der Volksbühne und vor der Volksbühne. Das ist aber ein spannender Ort, auch weil es das alles noch gibt. Es gibt noch das Kino Babylon, es gibt noch das Karl-Liebknecht-Haus, wo heute die Linke ihren Sitz hat. Es gibt noch die Volksbühne, nur das Grab von Horst Wessel auf dem angrenzenden Friedhof. Das gibt es nicht mehr. Da würde ich hingehen. Und als Lektüre hätte ich zwei Empfehlungen. Das eine ist ein älteres Buch aus den 80er Jahren. Es stammt von dem genialen Historiker Detlef Peukert, der ein berühmtes Buch geschrieben hat über die Weimarer Republik als Krisenjahre der klassischen Moderne. Das Buch hat immer noch zeitlose Gültigkeit. Und zum anderen gibt es von dem tollen Historiker und Publizisten Jens Biesky ein neues Buch über die Jahre des Untergangs der Weimarer Republik von 1929 bis 1934. Das heißt, er blickt auch über die Epochenschwelle 1933 hinweg. Und weil Jens Biesky der größte Kenner der Berliner Geschichte ist und von ihm ja auch das Standardwerk zur Berlin-Geschichte stammt, lohnt sich sicherlich auch ein Blick in sein Buch über die Krise der Weimarer Republik.
Ja, vielen Dank. Damit wären wir dann am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Wenn Sie, liebe Zuhörer, sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.